Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Warenguten Schön, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's um Hilde Domin, von der ihr sicherlich schon mal gehört habt, die Lyrikerin war. Von Hilde Domin stammen so bekannte Zeilen wie »Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug«. »Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug«. Das ist natürlich gigantisch, nicht wahr? Und dann möchte ich mit euch zusammen ein Gedicht von ihr näher betrachten. Bau mir ein Haus. Hilde Domin, vielleicht wundert ihr euch, dass ich Domin spreche, kurz spreche, weil man kennt Hilde Domin öfter mal so als Hilde Domin oder so. Sie selber spricht von sich als Hilde Domin, interessanterweise, und nicht als Domin. Ich kann gleich was auch dazu sagen, woher der Name eigentlich herkommt, denn es ist ein Künstlername. Ihr eigentlicher Name war Hilde Palm. Sie war auch promoviert im Übrigen. Sie hat auch ihre Schecks dann eben unterschrieben mit Dr. Hilde Palm, wie sie in einem Interview mal sagt. Palm war der Name ihres Ehemannes, den sie dann angenommen hat. Geboren ist Hilde Domin als Hilde Löwenstein 1909 in Köln. An dem Namen Löwenstein hört man natürlich sofort, es handelt sich um ein jüdisches Elternhaus, aus dem sie kommt. Tatsächlich war der Vater Rechtsanwalt, auch promoviert. Sie hat dann später auch Jura studiert. Ein säkulares, jüdisches Elternhaus. Und Hilde Domin sagt tatsächlich von sich selber, sie ist jüdischer Herkunft, aber sie ist nicht im religiösen Sinne jüdisch aufgewachsen. Ein wohlhabendes Elternhaus, was seiner Tochter Hilde Domin eben eine gute Erziehung ermöglicht hat. Und sie wurde auch schon früh, also an Bildung herangeführt, nicht wahr? Auch im gut großbürgerlichen Sinne, nicht Gesangsunterricht und Klavierunterricht bekommen und so weiter. Diese Dinge. Hat ein Abitur gemacht an einem Gymnasium, nachdem sie zunächst mal in der Grundschule nicht besucht hatte, sondern eben Privatunterricht genossen hat. Abitur gemacht, 29. Danach angefangen zu studieren. Zunächst mal Jura. Aus Begeisterung für ihren Vater, zu dem sie eine enge Beziehung hatte, aber sie hatte auch eine sehr enge Beziehung zu ihrer Mutter. Und hat angefangen in Heidelberg am Neckar, was ja ganz bei mir, also bei meiner Herkunft da in der Nähe ist. Ich bin ja am Neckar aufgewachsen. Und Heidelberg ist wirklich toll, wer das nicht kennt, nicht wahr? Da hat sie angefangen, Jura zu studieren. Ist dann nach Köln, Bonn gewechselt, hat da weiter studiert, hat aber auch nicht nur Jura gehört, sondern auch Nationalökonomie und hat überhaupt ein sehr starkes Interesse entwickelt an diesen ganzen sozialen Themen, ist dann auch sehr früh, ich glaube 1930, wenn ich es weiß, richtig weiß oder so, also um den Dreh irgendwie auch in die SPD eingetreten war, also zeitlebens SPD-Mitglied und ja, war auch aktiv in so einer studentischen, sozialistischen Bewegung. Sie ist nochmal dann nach Heidelberg zurückgewechselt. 1931 nach Heidelberg zurückgewechselt. Hat da dort ihren späteren Mann kennengelernt, Erwin Walter Palm. Der war Kunsthistoriker und Archäologe oder Altphilologe. Hat er da studiert. Und beide hatten so eine Italien-Sehnsucht oder Italien-Liebe. Logischerweise irgendwie passend auch zum Interesse, zum Fachgebiet auch ihres Mannes. Ihres späteren Mannes. Aber jetzt, nicht wahr, kommt erstmal Hitler dazwischen. Und Hilde Domin sagt, sie hat relativ früh, weil sie eben auch so engagiert war, sich da eben politisch auch informiert und versucht irgendwie schlau draus zu werden, was es hier ist, hat Mein Kampf auch gelesen und sagt später dann eben, dass sie relativ früh gemerkt hätte oder irgendwie erkannt hätte, das ist nicht nur Gerede, was der Mann da schreibt in Mein Kampf, sondern der wird versuchen, das zu machen. Wie es dann auch kam. Die beiden sind dann Anfang der 30er und ich glaube eben kurz vor Hitlers Machtergreifung, 32 genau, sind die nach Rom zum Auslandsstudium und ja, daraus wurde dann im Nachhinein die erste Station ihres Exils und dieses Exil, was also 1932 mehr zufällig als Exil beginnt, endet erst 1954, also nach 22 Jahren, wo sie dann beide wieder zurückkehren nach Deutschland. Also, erste Station Italien. In Italien studieren beide natürlich weiter. Und Hilde Domin studiert auch, interessiert sich jetzt für Philosophie. Und im Übrigen arbeitet sie hauptsächlich auch als Assistentin für ihren späteren Mann, indem sie Zeichnungen für seine Arbeiten anfertigt und Übersetzungen anfertigt und sie erteilt Deutschunterricht und verdient auf die Weise auch mit am Lebensunterhalt. Ist aber auffällig, nicht wahr? Die ist ja eine hochintelligente, gebildete Frau, arbeitet aber ihrem Mann erstmal noch zu. Das wird dann im Grunde später auch so ein bisschen so kritisch werden, kann man sich jetzt schon vorstellen, ja. Weil das ist ja irgendwie ein nicht ganz richtiges, nicht austariertes Verhältnis, hat man den Eindruck. Die kann natürlich viel mehr, ist ganz klar, als nur ihrem Mann da irgendwie Übersetzungen anfertigen und so weiter, ja. Die beiden sind, haben eine Wohnung gemeinsam, nicht wahr, in Rom, sind aber noch nicht verheiratet zu dem Zeitpunkt. Das ist auch eine Spezialität, was Hille Domina aber offensichtlich nicht besonders gejuckt hat oder so, ja. Also, ja, die heiraten dann tatsächlich erst 1936 in Rom auf dem Kapitol, auf dem Kapitolzügel im Konservatorenpalast. Heiraten die, das ist natürlich auch ein toller Ort für eine Hochzeit. Allerdings, nicht wahr, was jetzt hier so nett klingt und so weiter, die waren natürlich ständig in eher prekären Verhältnissen, ja. Mussten immer gucken, wo sie Geld herkriegen, mussten immer gucken, wie sie wohnen und haben eigentlich immer so auf Abruf gewohnt, immer so aus Koffern gelebt. Lange Jahre dieses Exils, im Grunde mehr oder weniger aus Koffern gelebt und mit dem Gefühl, naja, irgendwie ist das noch nicht die Endstation hier, nicht wahr? Diese italienische Episode endet dann aber, als da auch in Italien Rassegesetze eingeführt werden. Das ist dann irgendwie Ende der 30er, 38 oder was, und es gibt ein Ausreiseultimatum von Mussolini gestellt, dass alle jüdischen Angehörigen des jüdischen Volkes bis 39 im März raus müssen. Und da sind sie auch im letzten Moment im Grunde noch rausgekommen, sind dort über Paris nach England, in England erstmal ein halbes Jahr gewesen, haben da relativ wohlhabende Verwandte auch gehabt, mit deren Hilfe sie da irgendwie überleben konnten und unterkommen konnten. Auch hier hat Hilde Domina mal wieder Deutschunterricht erteilt, die war nie faul, ja. Und zu Hilde Domin kann man an der Stelle vielleicht sagen, dass sie das Glück hatte, so sagt sie es selber später, dass von ihrer Verwandtschaft im Grunde niemand in den Konzentrationslagern unter den Nazis umgekommen ist. Im Unterschied zur Familie von Erwin Walter Palm, der sehr viele Angehörige verloren hat, tatsächlich durch die Nazis. Ein halbes Jahr England und dann geht es 1940, und zwar im selben Schiff, mit dem Stefan Zweig den europäischen Kontinent verlässt, der geht ja nach Brasilien dann, verlassen auch die beiden Palms, damals eben noch Hilde Palm, den europäischen Kontinent. Über Kanada geht's nach Santo Domingo, das ist im Grunde auch mehr so ein Zufallstreffer, sitzen dann in Santo Domingo. Jetzt, was machen die beiden in Santo Domingo, nicht wahr? Fragt sich jetzt auch Erwin Walter Palm, der ja bisher der Hauptverdiener ist, oder der ja im Grunde klassischer Archäologe ist oder so, und was soll der da jetzt? Und der entdeckt er durch Zufall, wie es ja manchmal so Zufälle gibt, dass viele Bauten, das ist ja lateinamerikanischer Konquistadorenstil, nicht wahr? Dass viele von diesen Bauten gebaut sind nach architektonischen Vorbildern der alten Römer. Da fuchst sich also jetzt Erwin Walter Palm da rein in diese neue Materie und wird dann im Laufe seines wissenschaftlichen Lebens tatsächlich zum Fachmann in iberoamerikanischer Architektur und Kultur und kriegt dann später, am Ende der mehr oder weniger am Ende der Geschichte, auch einen eigenen Lehrstuhl. Das ist auch ganz interessant. Der Mann selber konnte verschiedene Sprachen, ich meine, die waren in Italien, Spanisch konnten sie auch, jetzt in Santo Domingo spricht man ja Spanisch natürlich, Englisch auch, also, und er selber hat auch Gedichte schon aus dem Spanischen übersetzt, und Hilde Palm dann hat auch angefangen, mal Gedichte zu übersetzen. Jetzt passiert ein einschneidendes Ereignis für Hilde Palm, nämlich ihre Mutter stirbt 1951, und da stellt sich im Grunde erst so richtig heraus, was für eine enge Beziehung das war. Und Hilde Palm sagt von sich selber, dass sie im Grunde suizidal war. Mit ihrem Mann war es, das kann man sich ja vorstellen, ich meine, das ist ja eine, was ist denn das für eine Situation, nicht wahr? Da in der dritten Exilstation jetzt da unterwegs zu sein, nicht zu wissen, wo geht's hin, eigentlich zu wissen und immer mehr zu merken, wir gehören doch nach Mitteleuropa, wir sprechen Deutsch, ja, und dieses Leben in Sprache ist für Hilde Palm ja ein wahnsinnig wichtiges Element immer gewesen ihres Daseins. So, also natürlich gibt es da irgendwie auch Spannungen, und auch, ich glaube, das kommt eben auch zum Tragen, dass da, ja, dass sie Assistentin ihres Mannes ist, nicht wahr? Das ist zu wenig für sie, das funktioniert so nicht. Und dann stirbt die Mutter, und es kommt zu ihr, ohne dass sie es eigentlich will oder weiß, wie es geschieht, dass sie anfängt zu schreiben, Gedichte zu schreiben. Sie weiß nicht, dass sie es kann, sie macht es einfach. Sie schreibt gegen den Suizid an. Also als Sterbende schreibt sie gegen das Sterben an, so formuliert sie selber. Und das rettet sie. Das Schreiben von Gedichten rettet sie. Das ist auch unglaublich. Und dann kehren sie tatsächlich zurück und dann publiziert Pille Dormin Gedichte. 1959 kommt ihr erster Band raus, Nur eine Rose als Stütze, die erste Sammlung von Gedichten. Und da ist Hilde Domin, das ist ja wirklich ein Wunder, ist da schon auf der Höhe ihres Könnens, nicht wahr? Das ist, als wäre sie fertig. Als Dichterin wurde fertig vom Himmel gefallen. Es ist wirklich erstaunlich. Und was ich anfangs zitiert habe, ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug. Das ist das Motto, das diesem ersten Gedichtband beigegeben ist. Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug. Ja, und von da an geht es im Grunde genommen immer so weiter. Und da war die Dichterin geboren. Und gleichzeitig mit dieser neuen Existenz, mit dieser Rückkehr in die eigene Sprache, wie sie auch sagt, nicht wahr, ist ein neuer Name verbunden. Das ergibt sich für sie irgendwie ganz organisch. Das ist jetzt nicht mehr Hilde Palm, sondern das ist jetzt Hilde Domin nach der Dominikanischen Republik. Und weil die Dominikanische Republik ja auch ein kurzes I hat, hat Hilde Domin wohl dieses I kurz behalten. Hilde Domin wird geboren. Jetzt ist ihre erste Veröffentlichung 59 erschienen, da ist sie bereits 50 Jahre alt. Und weil der Verlag meint, es wäre jetzt ein bisschen, naja, so weiter, wenn da jetzt eine Erstveröffentlichung kommt und da ist die Autorin schon 50, nicht wahr? Das macht sie vielleicht nicht ganz so gut. Machen wir sie mal ein bisschen jünger. Da wird sie 3 Jahre jünger gemacht. Der Verlag setzt ihr Geburtsdatum 1912, damit sie eben noch so mit 47 dann so gewissermaßen als Newcomerin kann man da noch durchgehen. Gewissermaßen mit 50 eher nicht mehr, nicht wahr? Mein Gott, das, was soll ich denn da sagen? Ja, gut. Ja. Erst zu ihrem 90. Geburtstag, der dann eben, nicht wahr, 1999 dann heraufgezogen ist, also ihr wirklicher 90. Geburtstag, da hat sie dann den Irrtum aufgeklärt und gesagt, eigentlich bin ich 1909 geboren, hier habe ich auch eine Geburtsurkunde und so steht ja alles drin, nicht wahr? So. Hilde Domin hat ihre Gedichte immer zweimal vorgetragen, hat sehr viele Lesungen gemacht, bis ins hohe Alter noch, bis kurz vor ihrem Tod, und hat gelesen vor allen Leuten, wo es sich ergeben hat, vor Schulklassen, in Gefängnissen, überall ist sie hingegangen, hat ihre Gedichte gelesen und dann ins Gespräch gekommen mit dem Publikum und war eben sehr beliebt bei allen Menschen, die da waren, auch bei jungen Leuten gerade. Ja. Also das ist schon wirklich ein ganz besonderes Phänomen. Und wenn man Hilde Domin mal in einem Interview erlebt, guckt mal, googelt mal, YouTube mal, nicht wahr? Findet ihr Interviews mit Hilde Domin. Das ist eine ganz vitale, blitzgescheite Frau, die da sitzt und genau weiß, was sie tut. Das ist bemerkenswert. Und nur so kann man natürlich solche Gedichte machen, wie sie auch gemacht hat, die wirklich ganz, ganz verdichtet sind, deswegen heißt er so, nicht wahr, ganz präzise formuliert sind. Ja, also ganz, ganz toll. Aber nicht nur das, um das der Vollständigkeit halber, nicht wahr, sondern es gibt von ihr auch literaturhistorische Essays. Es gibt auch einen Roman, das zweite Paradies. Genau, also Hilde Domin war auch als Herausgeberin tätig, hat eine Anthologie rausgebracht zu Dichtung heute, das war so in den 70ern, wo Dichtung und überhaupt Literatur ganz fragwürdig war. Kann man es gibt ja das Diktum, steht ja über allem, nicht wahr, von Adorno, nach dem Zweiten Weltkrieg könne es, oder Holocaust könne es im Grunde überhaupt keine Dichtung mehr geben, man kann nicht mehr dichten und so weiter, ja. Und Hilde Domin sagt im Gegenteil, man muss dichten, man kann dichten, erst recht, man muss sogar dichten, weil Dichten mich mit in Verbindung bringt mit meinem eigenen Lebenssinn und mich eher wieder wach macht, mich mit mir selber verbindet. Wenn ich Dichtung schreibe und wenn ich Dichtung lese vor allen Dingen, werde ich geweckt für mein eigentliches Menschsein und so weiter, nicht wahr? Ja. Also sie war da unglaublich aktiv und rege und ist dann im Alter von 96, 2006 gestorben. Der Klassiker, die war halt noch wahnsinnig fit. Genau, die haben dann eben Palm und sie, der ist schon 88 gestorben, haben in Heidelberg gelebt nach ihrer Rückkehr. Ab 1961 in Heidelberg gelebt und in so einem ganz schönen Dichterturm da, nicht wahr? Und Hilde Domin ist aber natürlich immer einkaufen gegangen und so, ne? Und auch im Winter und auch wenn es glatt war. Und so ist sie dann Ende Februar 2006 da eben ausgerutscht und hat sich den Oberschenkelhals gebrochen. Und bei der Operation im Krankenhaus gab es dann Komplikation oder vielleicht war sie einfach auch schon alt, nicht wahr? Und ist dann gestorben. Ist natürlich begraben im selben Grab wie ihr Mann. Und der Grabspruch, den sie schon zu Lebzeiten festgelegt hat, den man da heute noch lesen kann, lautet: Wir setzen den Fuß in die Luft und sie trug. Und so schließt sich ein Lebenskreis im Grunde genommen. Jetzt könnte man natürlich alleine über dieses Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug hier wahrscheinlich Doktorarbeiten schreiben oder so. Lassen wir es mal so stehen. Vielleicht komme ich halt gleich nochmal drauf. Wenn es jetzt um das Gedicht geht, Bau mir ein Haus. Bemerkenswert ist vielleicht als Vorbemerkung ist, wie immer zusammenwirkt bei Hilde Domin deutlich das Biografische, das eigene Erleben, gerade eben des ins Exil müssens und dann der Rückkehr in die eigene Sprache, also die Suche nach Heimat und auch die Frage der Hoffnung in einer eigentlich hoffnungslosen Situation, also wie sich das verbindet mit dem Allgemeingültigen, mit der menschheitlichen Frage nach Hoffnung, Sinn, woher, wohin und auch Heimat, solche Dinge. Das schrammt ganz oft entlang dem, was religiöse Aussagen sein könnten, weswegen in religiösen Kontexten Hilde Domin dann auch ganz gerne mal zitiert wird oder so. Aber es ist nicht religiös und sie selber hat sich auch nicht als religiös verstanden. Also nicht in einem engeren konfessionellen oder institutionellen Sinn als religiös verstanden, aber natürlich ist jede Frage, die was zu tun hat mit Sinn, Ziel, Herkunft, Hinkunft, Zukunft und so weiter, Wert, ist im weiteren Sinne eine religiöse Frage, insofern sie danach fragt, woran bin ich als Mensch eigentlich gebunden, rückgebunden, worauf beziehe ich mich als Mensch? So. Und das muss, die Antwort muss nicht immer Gott sein, ja, ist aber eigentlich immer etwas, was jenseits des Menschen liegt, also was außerhalb meiner eigenen Person liegt, ja, was mir dann irgendwie Hoffnung gibt, oder? Und Hoffnung ist natürlich ein spezielles Hilde Domin-Thema, die von sich selber sagt, sie sei ein Dennoch-Mensch. Dennoch. Obwohl es eigentlich gar keine Hoffnung gibt, oder es aussieht, als gäbe es keine, dennoch. Dennoch. Das ist im Grunde steckt es schon, das ist der Nukleus, nicht wahr? Dieses Zweizeilers, ich setze den Fuß in die Luft und sie trug. Im Übrigen, auch da gilt, wie für Rilke, ich habe das ja bei Rilke schon öfter mal gesagt, wenn ich hier Rilke-Videos gemacht habe, könnt ihr mal reingucken hier. Man muss in die Bilder reingehen, man muss da reingehen. Es nützt nichts, es so von außen zu interpretieren oder so. Man muss reingehen, man muss sich reinfühlen, man muss den Gestus mitmachen, den das Gedicht einem vorschlägt. Jetzt schauen wir mal rein. Bau mir ein Haus. Der Wind kommt. Der Wind, der die Blumen kämmt und die Blüten zu Schmetterlingen macht. Der Tauben steigen lässt aus altem Papier in den Schluchten Manhattans, himmelwärts bis in den 10. Stock und die Zugvögel an den Türmen der Wolkenkratzer zerschellt. Der Wind kommt, der salzige Wind, der uns übers Meer treibt und uns an einen Strand wirft, wie Quallen, die wieder hinausgeschwemmt werden. Der Wind kommt, halte mich fest. Ach, mein heller Körper aus Sand, nach dem ewigen Bilde geformt, nur aus Sand. Der Wind kommt und nimmt einen Finger mit. Das Wasser kommt und macht Rillen auf mir. Aber der Wind legt das Herz frei, den zwitschernden roten Vogel hinter den Rippen, und brennt mir die Herzhaut mit seinem Salpeteratem. Ach, mein Körper aus Sand, halte mich fest, halte meinen Körper aus Sand. Lass uns landeinwärts gehen, wo die kleinen Kräuter die Erde verankern. Ich will einen festen Boden, grün aus Wurzeln geknotet, wie eine Matte. Zersäge den Baum, nimm Steine und bau mir ein Haus. Ein kleines Haus mit einer weißen Wand für die Abendsonne und einem Brunnen für den Mond zum Spiegeln, damit er sich nicht wie auf dem Meere verliert, ein Haus neben einem Apfelbaum oder einem Ölbaum, an dem der Wind vorbeigeht, wie ein Jäger, dessen Jagd uns nicht gilt. Ja, eigentlich müsste man das auch zweimal lesen, nicht wahr? Ihr könnt ja zurückspulen. Ihr kennt vielleicht den letzten Teil. Das ganze Gedicht ist in 6 Abschnitte eingeteilt, von denen jeweils 2 Abschnitte so zusammengebunden sind und dann sind sie nochmal getrennt. Also wir haben 3 Abschnitte. Und es ist möglich, dass ihr nur den letzten Abschnitt kennt. Ab Lass uns landeinwärts gehen, wo die kleinen Kräuter die Erde verankern und so weiter. Ja. Und aus diesem letzten Abschnitt hat das ganze Gedicht ja auch seinen Titel, Bau mir ein Haus, da kommt's vor. Tatsächlich finde man diesen letzten Abschnitt als Gedicht auch so zitiert, ich kannte das auch vorher, aber es ist nur der dritte Teil des ganzen Gedichtes. Und was sehr prominent ist in dem ganzen Gedicht, und deswegen muss man das mitnehmen, ist der Wind. Der Wind, so als Gegenteil, Gegenbild gewissermaßen, zum Haus. Der Wind kommt, damit fängt's an. Und der Wind kommt, der Wind, der die Blumen kämmt, die Blüten zu Schmetterlingen macht. Das ist auch ganz wunderbar, nicht wahr? Es ist immer das Zerstörerische oder Bedrohliche und auch Bedrohte in enger Verbindung mit dem Schönen, ja, der die Blüten zu Schmetterlingen macht. Der Wind macht die Blüten, bläst sie von den Stängeln runter und macht sie zu Schmetterlingen. Was ja auch schön ist, nicht wahr? Der Tauben steigen lässt aus altem Papier. Es ist eigentlich nur altes Papier, was da hochgeblasen wird in den Schluchten Manhattans. Ja. Aber es sind irgendwie auch Tauben. So, diese Ambivalenz. Und du musst in diese Gestik musst du reingehen. Du musst in dieses Bild da reingehen. Damit es dich von innen gewissermaßen umwandelt. Ja. Und dann wieder der Wind kommt. Der salzige Wind. Das ist der Meerwind, nicht wahr? Ja klar. Da haben wir jetzt immer natürlich Anklänge an die eigene Biografie, die eigene Exodus-Erfahrung. Die sind im Schiff unterwegs gewesen. Ich war wochenlang übers Meer, der salzige Wind. Sie weiß, wovon sie spricht. Der salzige Wind, der uns übers Meer treibt und uns an einen Strand wirft wie Quallen, die wieder hinausgeschwemmt werden. Das ist das eigene Empfinden, aber es ist Meer. Es ist die Conditio Humana. Wir werden an irgendwelche Strände geworfen. Der Wind macht, was er will. The wind of change, ja, und so weiter. Er macht, was er will. Er bläst uns, wohin er will, nicht wohin wir wollen unbedingt. Und dann sind wir da an einem Strand. Und dann werden wir wieder rausgeschwemmt, ja. Und es geht weiter. Der Wind kommt. Und das erste Mal die Bitte, halte mich fest. An wen richtet sich die Bitte? Hilde Domin hat viele Gedichte auch geschrieben an ihren Mann, auch Liebesgedichte, auch erotische Gedichte, die gar nicht alle veröffentlicht sind, weil sie von sich selber sagt, man muss auch Dinge für sich behalten können, nicht wahr? Und es könnte natürlich sein, dass er angesprochen ist. Die beiden haben eine sehr innige Liebesbeziehung gehabt, offenkundig ihr ganzes Leben lang, mit Schwankungen, was ja völlig klar ist, aber das widerrät der Liebe ja nicht unbedingt, nicht wahr? Also vielleicht ist er auch angesprochen, aber es ist immer die Frage, und das ist das, ja, das ist natürlich das Große bei solchen Gedichten ist, es bedeutet immer auch mehr. Es hat, klingt auf mehreren Ebenen, halte mich fest. Wer kann mich festhalten? Ja, natürlich der Mann, der Liebhaber, der Geliebte, aber ist das schon alles? Ja, ist das Leben nicht eines, was mich bitte festhalten soll? Wer ist es? Und wer sind wir, uns, der uns übers Meer treibt? Uns beide, Palm und mich, uns Menschen. Und dann der nächste Abschnitt. Wieder ist der Wind im Spiel. Mein heller Körper aus Sand. Der Strand wurde ja schon genannt, auf den wir hinausgespült werden wie Quallen, dann werden wir wieder rausgeschwemmt, nicht wahr? Und du musst in die Geste reingehen, dann hast du das auch, das Bild, ja. Wie das Meer kommt und dann liegen da die Quallen und dann sind sie wieder weg, die Quallen, nicht wahr? Ja. Und so liegst du jetzt da und dein ganzer Körper ist Sandstrand. Der Wind geht über meinen Körper, mein Körper ist aus Sand. Er ist nicht fest, er ist den Elementen ausgeliefert und er ist selber eines von diesen Elementen. Der Wind bläst drüber, nimmt Finger mit, das Wasser kommt und macht Rillen auf meinen Körper, wie die Rillen, die man am Strand findet, bei der Brandung. Ja. Der Wind kommt und der Wind, ja, nicht nur, dass er einen Finger mitnimmt, immer noch der Wind, der Wind, der Wind, der Wind. Der legt das Herz frei. Das Herz frei den zwitschernden roten Vogel hinter den Rippen. Der zwitschernde rote, das Herz als zwitschernder roter Vogel hinter den Rippen. Meine Güte. Also, was soll man da noch sagen, nicht wahr? Wenig fällt einem da ein. Der Wind legt das Herz frei und brennt mir die Herzhaut. Die Herzhaut. Das ist eine Schöpfung, Hildedo Minz, die Haut, die ums Herz ist. Und in dem anderen Gedicht übrigens werden wir durchnässt bis auf die Herzhaut. Das Gedicht heißt Bitte, auch ein sehr bekanntes Gedicht. Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut. Hier brennt der Wind die Herzhaut mit seinem Salpeteratem. Er geht bis ans Herz. Es lädt freigelegtes Herz und der Wind nagt am Herzen, am freigelegten Herzen. Ach, mein Körper aus Sand. Halte mich fest wieder, halte mein Körper aus Sand. Wie kann man den Körper aus Sand halten? Man muss es tun. Ja, man muss es tun. Das ist ein Rätsel. Es ist im Grunde auch wie ein Koan. Wäre eines dieser Zen-Rätsel, die man gar nicht logisch lösen kann. Man muss in das Bild reingehen. Ja. Halte meinen Körper aus Sand. Und dann kommt der dritte Teil. Lass uns landeinwärts gehen. Jetzt sind wir plötzlich auf dem Land. Jetzt ist nicht mehr Sand, sondern jetzt ist es Land. Jetzt ist ein anderes Element. Nicht mehr Wind, nicht mehr Wasser, die beiden Elemente, nicht wahr? Sondern Land. Lass uns landeinwärts gehen. Weg vom Strand, wo die kleinen Kräuter die Erde verwurzeln. Die kleinen Kräuter verwurzeln die Erde. Die kleinen Kräuter. Ja? Nichts Spektakuläres kommt jetzt hier. Die kleinen Kräuter verwurzeln die Erde. Und auch das natürlich. Die Kräuter verwurzeln die Erde. Die Kräuter halten die Erde fest. Nicht umgekehrt. Die Erde hält die Kräuter. Nein, die Kräuter halten die Erde fest. Ich will einen festen Boden, grün aus Wurzeln geknotet, wie eine Matte. Da lebt's, ja. Das Lebendige, was da wächst, hält den Boden zusammen, macht den Boden überhaupt. Auf so einen Boden möchte ich stehen, leben, gehen. Zersäge den Baum, nimm Steine und bau mir ein Haus. Jetzt kommt das Haus. Das Haus ist natürlich der Zielpunkt von dem Ganzen. Bau mir ein Haus. Was für ein Haus? Ja, ein kleines Haus. Und was, wodurch zeichnet sich dieses Haus jetzt aus? Und das ist jetzt wirklich ganz, ganz besonders. Es ist nicht, wird nicht gesagt, ein Haus, was mich schützt gegen Wind und Wetter und so weiter, nicht wahr, geschenkt. Sondern das Haus ist nicht nur für mich, für uns, sogar überhaupt nicht, ja, sondern für die Abendsonne. Ein kleines Haus mit einer weißen Wand für die Abendsonne. Für die Abendsonne. Für die wird das Haus gebaut. Für die ist die weiße Wand an dem Haus. Damit die Abendsonne darauf liegen kann. Jetzt kann man sagen, ja, da habe ich ja auch als Mensch, der da hinguckt, ja auch was davon. Stimmt. Aber beim Mond ist es noch deutlicher. Einen Brunnen für den Mond zum Spiegeln. Damit der Mond was hat zum sich drin spiegeln. Damit er sich nicht wie auf dem Meere verliert. Der arme Mond. Auf dem Meere zersplittert er, ja. In tausend Monde. Alles so flackert und flimmert. Und auch das ist natürlich eine eigene Reiseerfahrung, ist klar. Nachts auf Deck zu stehen, der Mond scheint und verliert sich auf dem Meer. Nein, ein Brunnen. Und der Mond, wenn er genau drüber steht, sich eindeutig spiegelt, damit der Mond was hat zum sich drin spiegeln und sich nicht verlieren muss. Gut, nochmal wiederholt, ein Haus neben einem Apfelbaum oder einem Ölbaum. Der Apfelbaum, man muss die Früchte sehen, man muss sie riechen und schmecken, um zu verstehen, was der Apfelbaum ist. Der Apfelbaum ist, was in Mitteleuropa wächst, was wir alle kennen, nicht wahr? Und dann haben wir den Ölbaum. Der Ölbaum, der in südlichen Gefilden wächst, vielleicht in Santo Domingo, nicht wahr? Ist egal. Ein Haus neben einem Apfelbaum oder Ölbaum, wo auch immer der steht. Ein Haus mit weißer Wand und Brunnen. Ein Haus, an dem der Wind, jetzt haben wir wieder den Wind. Und deswegen ist es wichtig, das Ganze zu hören. Das ganze Gedicht mitzunehmen. Da ist der Wind wieder. Der Wind, der die ganze Zeit voll geblasen ist, der gekommen ist und mitgenommen hat und freigelegt hat und mit seinem Salpeteratem an der Herzhaut genagt hat, gebrannt hat. Jetzt kommt der Wind, aber er geht vorbei. An dem Haus geht er vorbei wie ein Jäger, dessen Jagd uns nicht gilt. Und in das Bild muss man natürlich ganz reingehen. Stell dir vor, du bist im Wald, es ist Nacht, es ist Dämmerung, wo die Zeit, wo die Jäger, nicht wahr, unterwegs sind. Jetzt sitzt der Jäger heute natürlich auf dem Anstand mehr oder so, ja. Stell dir vor, da geht der Jäger, du bist hinter einem Baum, du siehst den Jäger gehen und das ist bedrohlich. aber du weißt, mich jagt er nicht. Was das für ein Empfinden aus, wenn man da reingeht, das ist das Empfinden, um das es hier geht. Weil ich sitze in einem Haus, ich habe hier das Haus und da geht der Wind vorbei wie der Jäger, dessen Jagd uns nicht gilt. Und wieder haben wir das uns. Es geht nicht um mich nur, das ist klar. Ne? Bau mir ein Haus, damit uns nicht gilt, uns. Wer sind wir? Ja, sie und ihr Mann. Vordergründig, oder was heißt vordergründig? Auf einer Ebene des Textes. Aber das sind natürlich wir alle. Wir alle brauchen ein Haus. Jemand möge uns ein Haus bauen. Das Leben möge uns ein Haus zur Verfügung stellen. Wir mögen einander ein Haus bauen. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema bei Hildedomin. Das Soziale, das füreinander da sein, einander helfen. Sich einander gegenseitig ein Haus bauen. Bau mir ein Haus. Und dann sind wir zusammen. Uns gilt die Jagd nicht. Dann sind wir alle geschützt. Dieses Soziale bei Hildedomin ist natürlich auch wahnsinnig wichtig. Man kann, wenn man so eine Biografie jetzt mal überblickt, natürlich immer nur, ne, ist klar. Und nachdem ich jetzt nochmal durchgegangen bin durch dieses Gedicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es jedenfalls so, das ist, was das für eine Weitung bewirkt. Hier so im Brust, im Raum, ja. Es ist, ich finde das ganz, ganz großartig. Also das ist wirklich, ja. Was soll man da noch sagen? Hildedomin hat natürlich, um jetzt das Biografische gewissermaßen nochmal jetzt wieder abzuschließen oder als Deckel drauf zu machen, natürlich zahlreiche Auszeichnungen gekriegt, den Büchnerpreis, also die höchst dotierten Büchnerpreis und so weiter, hat das Verdienstkreuz gekriegt, erster Klasse oder das große Verdienst, zwei Verdienstkreuze gekriegt, die höchste Staatsauszeichnung des Staates Santo Domingo und so weiter. Das ist ganz klar. Und wenn ihr eine wunderbare Biografie über Hildedomin lesen wollt, dann lest von Ilka Scheidgen, die Hildedomin-Biografie, die entstanden ist aus Gespräch mit Hildedomin. Die Autorin Ilka Scheidgen hat Hildedomin über viele Jahre begleitet, immer wieder besucht, immer wieder mit ihr geredet und ist eine exzellente Kennerin von Hildedomins Werk und auch ihres Lebens aus erster Hand. Es ist ganz, ganz großartig, ja. So, und damit reicht's. Hildedomin müsst ihr lesen, wenn ihr es noch nicht kennt. Hier gibt's hier so, ich habe die gesammelten Gedichte von Hildedomin und natürlich gilt, wie es immer so ist bei Gedichten, das liest man natürlich nicht auf einen Rutsch, aber man, das ist ja gerade, das ist ja wie man hat immer irgendwas, was man lesen kann. Ja? Du greifst hin und liest mal ein, zwei Gedichte oder drei oder was und lässt sie wirken und meditierst sie am besten, ja, wahrscheinlich. So irgendwie meditieren im Sinne von, du lässt sie in deiner Seele kreisen. Ja, oder versuchst, dich draufzulegen wie auf ein sanftes Ruhekissen, auf so ein Gedicht. Ja. Alles ist Geste, das wisst ihr ja schon. Ja. Gut, in diesem Sinne vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.